der Podcast.
Folge 155, der polnische Peter Parker.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 155 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße am anderen Ende unserer kleinen Videoleitung den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo, grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, und ich finde diese Begrüßung, Hallihallo, das wollte ich mal sagen nach 100 Folgen oder über 100 Folgen, finde ich immer ganz schön, weil die so schön antiquiert ist.
Ja, wie unser gesamter Podcast, unsere gesamten Ansichten und unsere gesamte Einstellung zur Demokratie. Denn das ist ja sehr antiquiert. Also ich lese ja, ich muss ja dazu sagen, ich lese ja wieder sehr aktiv Leserbriefe, weil es wird quasi von Tag zu Tag schlimmer.
Apropos schlimm, kennst aber, was ich jetzt als Gegenteil ins Feld führen wollte, kennst du diese Leute, die sich immer ausnahmslos mit Ciao Ciao verabschieden, als ob sie irgendwie einen Hund grüßen oder was?
Genau, oder ja, es gibt ja schlimmere Floskeln.
Na, aber ich finde, das ist so
San Francisco.
Ja, das sowieso. Also da finde ich nur Tschüssikowski, das gab es ja auch schon immer, das finde ich noch erlaubt.
Noch schlimmer. Hasta la Tschüssikowski.
Naja, also es ist halt sogenannte Dad-Jokes. Aber Ciao Ciao klingt für mich so oberflächlich, so absolut affektiert. Als ob man jetzt der Beste, so eine Mischung aus, man redet mit dem Kind oder mit dem besten Freund und beides stimmt halt meistens nicht.
Ich weiß, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man sagt. Also es ist ja so wie im Chinesischen, oder im Mandarin, besser gesagt, es gibt ja das Chinesische an sich, gibt es ja nicht. Im Mandarin ist es ja so, dass je nachdem, wie du ein Wort betonst, es eine komplett unterschiedliche Bedeutung haben kann. Mhm. Ja, also da wird ja die Sprache viel über Betonung. Und das funktioniert im Deutschen ja nicht ganz so extrem, aber doch auch. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, ciao, ciao. Dann ist es herablassen. Mhm. Wenn du sagst, ciao, ciao, dann ist das halt total infantil. Mhm. Ja. Es gibt eigentlich nur einen Satz im Deutschen, der mir jetzt spontan einfällt, den du betonen kannst, wie du willst. Es klingt immer herablassend und negativ. Und das ist der Satz, schön für dich. Du kannst schön für dich nicht so sagen, dass eine positive Konnotation dahinter steckt. Es steckt immer Neid, Herablassung, also irgendwas Negatives steckt immer hinter dem Satz, schön für dich. Also selbst wenn du sagst, schön für dich, das ist so, ja. Weißt du? Also du hast keine Chance, diesen Satz positiv zu
stell dir mal vor, bei der Papstwahl letzte Woche haben alle Kardinäle zum Leo dem 14. gesagt, schön für dich.
Schön für dich. Aber wenn alle Päpste gleichzeitig sagen, schön für dich, können sie auch gleichzeitig noch so die Dolch aus der Soutane rausziehen. Weißt du, das ist genau das Gleiche. Wobei ich ja persönlich glaube, heute will keiner mehr wirklich Papst sein.
Doch.
Das macht man halt. Ach naja, ich weiß auch nicht.
Also... Ja, wieso nicht? Also natürlich gibt es die Personen, die grundsätzlich nicht gern vorne stehen. Aber wenn man eben, das ist wie im Parlament. Also wer im Bundestag sitzt, der steht ja schon in seinem eigenen Wahlkreis oder in seiner, den kennen ja zigtausende Wähler. Und der will dann ja meistens auch Kanzler werden. Nur bei den allerwenigsten klappt's.
Mein 8-jähriger Sohn hat mich gestern im Auto gefragt, Papa, was ist das größte Problem dieser Welt? Und da habe ich gesagt, übersteigerte Egos. Oder, also fehlende Toleranz und übersteigerte Egos. Und das Hauptproblem ist aber, dass alle die Geschicke in dieser Welt lenken, ja übersteigerte Egos haben. Mhm. Sonst würden sie ja nicht die Geschicke dieser Welt lenken wollen. Verstehst du? Also da müsste man ja irgendwie mal ran. Also jemand, der kein übersteigertes Ego hat, der würde sich ja niemals in eine herausgehobene Position begeben. So wie wir beide zum Beispiel. Wir haben ja auch völlig übersteigertes Ego. Deswegen gehen wir ja auf die Bühne. Ja,
aber ich würde halt sagen, das schlimmste Übel der Welt ist, sind Leute, die sich zu ernst nehmen oder also die sozusagen also
das ist für mich
da fällt dann alles drunter wie kein Humor, kein Spaß verstehen, alles immer sozusagen Hundertprozentigkeit, andere nerven mit ihrer Wichtigkeit und so.
Naja, aber entschuldige bitte, das ist für mich ein nachgeordnetes Problem. Mhm. Das erste Problem ist das übersteigerte Ego, also diese nicht-konfliktlösungsstrategische Fähigkeit. Aber das Problem ist halt, dass zumindest vielleicht wird es irgendwann mal anders. Aber Menschen, die das halt nicht haben, die gehen natürlich auch nicht in herausgehobene Positionen. Und das ist der große Nachteil in der Sache. Mhm. Ja? Also wer, wie du eben sagst, also wer im Bundestag geht, der will ja schon vorne stehen.
Ja.
Ja. Nun ist es ja im Moment, um jetzt mal zu den eigentlichen Themen der Woche zu kommen, nun ist es ja im Moment tatsächlich auch im Bundestag so, dass jetzt erstmal alles gemacht werden muss. Es passiert ja gerade nichts. Also es passiert eine Menge. Also es werden Ausschüsse gebildet, es werden Ausschussvorsitzende gewählt, es werden Werbeauftragte, der Beauftragte, die zuständig. Aber es ist nichts Konkretes, oder? Oder hast du irgendwas gehört?
Nee, also das allererste, was dann konkret käme an Gesetzesarbeit, wäre der Haushalt. Der ist ja für dieses Jahr, muss er ja nachträglich
jetzt. Ja, wieso eigentlich? Ich meine, die Ampel hat doch noch einen beschlossen. Oder
nee, was hat sie nicht. Daran scheiterte es ja.
Nee, Moment, aber haben die dir nicht noch irgendwas beschlossen?
Nee, haben sie nicht.
Gar nichts mehr, oder wie? Nicht mal mit den Grünen zusammen?
Nee, das ist alles
mit der CDU zusammen?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nichts, ne?
Nee.
Das heißt, der Bundestag befindet sich seit einem halben Jahr in vorläufiger Haushaltsführung.
Ja.
Also im Gemeinderat bedeutet das ja vorläufige Haushaltsführung, dass du über jeden Scheiß gesondert abstimmen musst. Das machen die doch aber im Bundestag nicht, oder?
Naja, weiß ich nicht. Also sie konnten es ja nicht, weil er ja nicht zusammentrat oder kaum.
Haben wir da eine Haushaltssperre oder was?
Nee, es gibt immer so eine. Das ist ja oft so, wenn eine Bundestagswahl ist, meistens im September, und dann wird aber der kommende Haushalt auch erst im Anfang des nächsten Jahres beschlossen. Aber es gibt dann immer eine Art ja vorläufigen Haushalt, der halt so ist wie im letzten Jahr. Und dann, aber so richtig, gerade so staatliche, also was weiß ich, Stiftungen, also die vom Staat abhängen, vom Wohlwollen, die auch jedes Jahr neu beschlossen werden müssen, die kotzen dann immer ab, weil die wirklich dann nichts auch kriegen. Keine Programme machen können oder kein, also das ist, diese Jährlichkeit ist wirklich ein Fluch für Institutionen oder für Personen, die eigentlich grundsätzlich jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche kriegen, aber halt immer wieder neu beschlossen werden müssen.
Und darum sind wir beide ja auch sehr glücklich, von keinerlei staatlichen Institutionen abhängig sein zu müssen. Also wir haben ja jetzt in Magdeburg so ein bisschen, haben sich die freien Theater so ein bisschen, also die wollten oder haben sich so ein bisschen zusammengetan, treffen sich so einmal im Monat so ganz locker, ganz zwanglos. Und eine, also wir sind zwei Privattheater, drei eigentlich sogar, eine von denen ist halt, die macht viel mit öffentlicher Förderung. Mhm. Und die haben alleine jemanden dafür quasi eingestellt, der sich nur um diese öffentlichen Förderungen kümmert. Mhm. Sonst nichts macht. Also gar nichts anderes machen kann.
Ja.
Also ich meine, du weißt es ja, du hast ja gerade ein Festival hinter dir, was das bedeutet, sich mit öffentlicher Förderung auseinanderzusetzen. Und wir haben ja auch öfter mal überlegt, ob wir uns in eine GmbH umwandeln oder irgendwas, dass wir auch mal an öffentlichen Fördertöpfen saugen können. Aber im Moment kommen wir klar ohne öffentliche Förderung. Und wenn es nicht sein muss, würde ich es auch nicht wollen.
Ja,
also das ist ja die Hölle.
Na klar, also das frisst so viele Arbeitszeit, und wenn man dann eine kompetente Person hat, die man eigens dafür bezahlt, dass man dann, das ist im Grunde wie ein Steuerberater, den bezahlt man dafür, dass man weniger Steuern zahlt, und zahlt ihn dafür. Manchmal sogar, wenn es schlimm läuft, sogar mehr, wenn man Pech hat, als man gespart hätte. Aber der Plan ist quasi, der Plan ist nicht für die Allgemeinheit irgendwie Geld zu sparen, sondern es muss immer auch jemand profitiert ja dann auch immer davon, dass es umständlich ist. Nämlich die Person, die sich kümmert.
Hast du einen Steuerberater?
Nee.
Genau. Ist ja bei dir wahrscheinlich auch nicht nötig, ne? Weil Großteil deiner Fahrten zum Beispiel, also du hast keine Angestellten, du hast so gut wie kein Eigenkapital, also du hast so gut wie kein Ausgabekapital.
Ja, also ich habe halt die paar Quittungen, die man ja dem Steuerberater dann einreicht, die kann man ja auch irgendwie selber, also in dem Aufwasch, wenn man sie sichtet, kann man sie auch selber.
Also ich glaube, wenn ich Solokünstler wäre, hätte ich auch keinen Steuerberater. Mhm. Allerdings habe ich ein Auto, und da wird es immerhin schon schwierig. Also ich hatte ja von Anfang an ein Auto, und das vernünftig steuerlich geltend zu machen, ist schon eine Kunst. Dann habe ich, so, und dadurch, dass wir jetzt aber die Firma haben, haben wir im Prinzip keine andere Chance. Mhm. Also ob ich nun jemanden für die Buchhaltung bezahle, was ich ja sowieso schon mache, aber dann jemand, der sich noch um den ganzen Steuerkram kümmert, oder ob ich es einmal im Jahr von einem Steuerbüro machen lasse, also da kommt mich das Steuerbüro billiger als ein Angestellter, der sich dann jeden Tag darum kümmern müsste.
Und da sind wir wieder bei den schlechten Aussichten zur Großen Koalition. Wenn es dann heißt, wir wollen die Bürokratie zum Beispiel bei der Steuer abschaffen, dann kommt eine Großdemo der deutschen Steuerkanzleien und sagt...
Und das sind eine Menge.
Genau. Die sagt dann, oh, das geht doch gar nicht, das ist unmenschlich und so. Und dann sagt Friedrich Merz, okay, dann lassen wir es so. Also genau.
Das habe ich meinem Sohn übrigens gestern auch erklärt, das ist in einer Demokratie, das ist der große Nachteil einer Demokratie. Einen bestehenden Status quo abzuschaffen ist, ist schwerer als so, also weil du müsstest ja immer eine Initiative, um was zu ändern. Und dann gibt es so viele Konflikte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alles so bleibt, wie es ist, größer ist, als dass sich was ändert. Das heißt, du hast ja dann Demokratie halt immer durch diese Mehrheitskräfte und so immer die Schwierigkeit, irgendetwas grundlegend zu ändern. Zum Beispiel Bürokratie vernünftig abzubauen, zum Beispiel. Aber da haben wir ja erst vor zwei Folgen günstig drüber diskutiert oder trefflichst drüber gestritten, ob dieser Bürokratieabbau in diesem Umfang wirklich nötig ist.
Ja, aber das ist halt eine Menschenbildsache. Einer der Vorschläge, die jetzt ja kamen, die letzten Tage, von Bärbel Baas, dass Beamte auch Rente kriegen sollen statt Pension, beziehungsweise
Hashtag
einzahlen.
Bürgerversicherung?
Ja. Na gut, da geht's ja eher um, also beim Thema Bürgerversicherung, das ist ja eher für die Krankenkasse, also das Wort so geprägt worden, aber so ähnlich, das ähnliche Prinzip, und bei beiden ist es halt nicht und das wird auch nie kommen, ja.
Vermutlich nicht. Es sei denn, die machen das. Also ich finde das ja erstaunlich, dass sie das jetzt so nebenbei gemacht hat. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass das überhaupt passiert, dass man das irgendwie so nebenbei macht.
Nee, machen ist ja nicht, sondern vorschlagen.
Ja, aber so, ja, müssen wir mal.
Ja, es ist ja kein origineller Vorschlag. Das ist ja im Grunde
natürlich nicht
SPD-Position schon immer.
Natürlich.
Und das ist so dieses Ceterum Censeo. Auch im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Beamten auch zahlen.
Dass Karthago zerstört werden muss.
Ja, und genau. Das kostet quasi nichts, das vorzuschlagen. Und sie hat sich damit profiliert.
Jetzt mal ganz ehrlich, du wärst ja auch dafür, oder?
Ja, also. Man muss halt mal schauen, was gibt's für Typen von Beamten oder für, also wer ist alles Beamter, und vielleicht könnte man erstmal daran gehen zu sagen, eigentlich brauchen wir sogar weniger, also zum Beispiel, wenn man jetzt in irgendeinem Amt arbeitet und in der Bürgerbekämpfung in irgendeiner Behörde arbeitet quasi. Dann muss man
in der Bürgerbekämpfung genau, sehr schön formuliert, Herr Lucke.
Muss man natürlich fragen, so kann es nicht ein Angestellter machen oder kann es vielleicht auch gar niemand machen, schmeißt man da alle raus, dann läuft es besser. Also so dieses, diese Unkündbarkeit zum Beispiel von Leuten, die nichts taugen, das ist ja eigentlich eins der Hauptprobleme, auch bei Lehrern, wenn die plötzlich, kennt jeder von uns, es gab die faulen Lehrer und die wussten, ich werde hier nie rausgeschmissen, ich komme morgens, ich sage guten Morgen, auf Wiedersehen, ich bin hier der Moderator quasi. Und geh dann wieder.
Ob ihr was lernt oder nicht, ist mir doch egal.
So, und da wäre eher, also ob was für Rente die kriegen, klar, das ist ein großes finanzielles Thema, aber ich finde tatsächlich eher, dass man, was weiß ich, nach Leistung bezahlt oder eben auch mal Möglichkeiten schafft, jemanden abzumahnen oder rauszuschmeißen.
Naja,
und also zwar nicht nur disziplinarisch, wenn man sich was einen Klops geleistet hat, sondern wenn man faul ist, wenn man nachweislich keine Ergebnisse liefert. Und das ist bei Lehrern zum Beispiel, oder bei Professoren natürlich. Wenn der Professor zum Beispiel seinen Mitarbeiter nur dafür anstellt, sein eigenes nächstes Buch zu schreiben und den vielleicht noch scheiße behandelt und gar keine und alle Lehrveranstaltungen ausfallen lässt, beziehungsweise die Untergebenen machen lässt. Also das kann man schon messen. Und dann finde ich, dann ist eher, um den Status des Beamten zu retten oder das Image zu retten, fände ich eher wichtig, da mal die schwarzen Schafe zu bekämpfen.
Oder einfach den Beamtenstatus abzuschaffen. Also ich muss das ja also mal ganz kurz, naja, pass auf, jetzt mal ganz ehrlich. Also die meisten Lehrer, die ich jetzt kenne, die meisten Studienkollegen von mir, die sind ja jetzt schon zu alt, aber die meisten Lehrer, die Lehramt studiert haben, die jetzt frisch reingehen, werden alle verbeamtet, weil die Staaten, also die Bundesländer, ein hohes Interesse daran haben, die Lehrer zu halten. Und mit jungen Jahren zu verbeamten, hat ja wirklich Vorteile. So. Also wenn jetzt die Lehrer auf einmal alle wieder verbeamtet, aber noch der Wende. Du hattest hier im Osten nicht einen einzigen Lehrer, der Beamter war. Außer die Direktoren, also die Direktoren, die Konrektoren und so weiter. Die waren verbeamtet. Wir haben in der Egelner Stadtverwaltung, der Egelner Mulde, nur noch einen einzigen Beamten sitzen. Und das ist der Bürgermeister. Und der ist Ehrenbeamter auf Zeit. So.
Ja.
Genau. Und nicht Ehrenbeamter.
Insofern kann man, also Beamter auf Zeit kann man ja nicht vergleichen mit der Masse
aber
von Beamten.
Kein einziges Amt, kein Amtsleiter, kein Referatsleiter. Niemand ist mehr Beamter. Die sind alle nur noch Angestellte. Du musst übrigens pro Einwohner so und so viel Beamte vorhalten, also pro 1000 Einwohner so und so viel Beamte vorhalten. Ansonsten musst du Strafe zahlen. Es macht keine Gemeinde mehr. Verbeamtet noch irgendjemanden da, weil es die Strafe sie billiger kommt als die Altersvorsorge. Weil sobald die ausscheiden, ist ja, muss ja die Kommune, ja, muss ja sozusagen die Altersvorsorge bezahlen.
Ja, und da kommen wir tatsächlich
und die
zu
sterben
einem,
ja auch nicht.
Zu einem Problem, was man ja seit Adenauer vor sich her schiebt. Diese, oder das ist ja im, also die Rente ist ja deswegen immer schon so ein Problem gewesen, weil die in den 50er Jahren von Adenauer so gestaltet wurde, dass sie eben von den aktuell Arbeitenden für die jetzt nicht mehr Arbeitenden bezahlt wird. Und nicht, das ist dieses, oh, ich habe doch eingezahlt, der große Ober was rauskriegen, das ist eine falsche Denkweise.
Genau.
Und außerdem ist es ja auch keine Rechnung, sondern letztlich ist ja die Rente eine Art Wette auf die eigene Lebensdauer mit dem Staat.
Genau.
Und es kann einem natürlich auch passieren, dass man die Rente gar nicht erlebt oder dass man sie eben so lang erlebt, also wenn man jetzt 100 wird, dann hat man am Ende sogar mehr raus, als man eingezahlt hat. Aber das, ja, dadurch, also da, es ist eine Art Zwangswette, also man muss teilnehmen und man kann
muss
aber
nicht.
Das nicht
wenn du
groß reich
genug bist, musst du es nicht machen.
Das stimmt, man hat dann diesen Betrag, wie nennt sich das, nicht Freibetrag, sondern Überbetrag, also über
nein,
dem man nicht...
Du meinst jetzt die Beitragsbemessungsgrenze, aber ich meine,
genau.
Du musst ja nicht in die gesetzliche Rente einzahlen. Du kannst,
ja,
wenn du selbstständig bist oder so, aber sobald du angestellt bist, musst du in die gesetzliche, ja, Rente einzahlen. Es sei denn, du kommst, nee, stimmt, Rente ist immer, ne? Krankenversicherung kannst du irgendwann, wenn du über einen bestimmten Betrag bist, kannst du rausgehen, kannst sagen, ich versichere mich lieber privat,
ja,
aber die Rente zahlst du immer ein.
Rente,
ne,
zahlt man immer ein, und das ist dann halt der Deal sozusagen. Aber er funktionierte in den 50er Jahren, als die Bevölkerungspyramide noch aus dem Tritt war, weil
1:4.
Ja. Und jetzt ist sie noch weiter aus dem Tritt, also 1:2 oder 1:1,5 oder so. Und das wird alles noch ein bisschen weitergehen, bis dann vielleicht bis es wieder eine Pyramide im eigentlichen Sinn wird, nämlich ohne alle, die vom Krieg quasi dezimiert wurden und ohne den Pillenknick. Und nach dem Pillenknick ist ja sozusagen die Zahl der Kinder pro Familie weitgehend gleich, vielleicht leicht abgesagt, aber inzwischen auch wieder leicht gestiegen. Aber da haben wir dann wieder in sagen wir mal, 30, 40 Jahren haben wir wieder eine Pyramide in der Statistik. Und dann kann man dieses Ding wieder, dann läuft dieses Ding wieder besser. Natürlich muss man auch immer noch drüber nachdenken, die Lebenserwartung zur Kenntnis zu nehmen und dann die Rente das Rentenalter zu erhöhen.
Also das heißt, wir sind hier auch beide einer sehr unpopulären Meinung, nämlich statisches Renteneintrittsalter auf Ewigkeiten,
ja,
ist zumindest diskussionswürdig,
also
um es mal ganz vorsichtig vorzuformulieren.
Es war ziemlich dumm von Müntefering damals, die Rente nur um 2 Jahre zu erhöhen, und zwar in einem Schritt von über 20 Jahren. Also die ist ja immer noch nicht, die Rente mit 67 ist ja immer noch nicht eingeführt.
Es geht jetzt noch keiner mit 67 in Rente.
Genau, sondern erst mit 66,5 oder so. Immer ein, zwei Monate kommen pro Jahr dazu. Und das heißt, der hat diese ganzen SPD-Wahlen jetzt verlieren lassen vor einigen Jahren für lediglich 2. Er hätte auch sagen können, ich erhöhe auf 70 und dann werden wir zwar auch überall abgewählt, aber dann lohnt sich's wenigstens.
Genau.
Also das war, weil das muss jetzt jemand
also
auch
sich
wieder...
sich im Prinzip metaphorisch vor die Kugel zu werfen.
So, und das wird jetzt die aktuelle Regierung noch nicht tun, weil sie noch,
genau,
in der Zeitspanne ist, wo die Rente mit 67 noch gar nicht eingeführt ist. Aber die nächste Regierung wird dann schon auch vielleicht das einfach fortsetzen. Okay, jetzt noch einen Monat und noch einen Monat länger.
Welke hat mal einen ganz interessanten Vorschlag so in einem Nebensatz in der Heute-Show gemacht, warum man die Rente nicht einfach... Es wird ja sowieso jetzt im Moment, wird ja die deutsche Rente, glaube ich, schon zu 20% oder so aus Steuermitteln finanziert. Also gegenfinanziert quasi, weil es einfach nicht reicht.
Mhm.
Warum man die Rente nicht einfach komplett aus Steuermitteln finanziert. Also dafür fällt, also dass es keine Rentenversicherung ist, es ist ja eine Versicherung.
Ja.
Es ist ja eine ganz normale Versicherung eigentlich. Ja. Und für den Schadensfall, also für den Fall, dass du älter als 67 wirst, kriegst du deine Versicherungssumme jeden Monat ausgezahlt.
Ja. Ja, und also es ist ja, die Höhe der Rente bemisst sich ja nach dem Eingezahlten. Also da,
genau,
gibt es die Rentenpunkte und das wird dann genau auf den Cent genau zu einem Betrag gemacht. Und ähnlich könnte man ja verfahren mit Steuerpunkten. Also kannst du sagen, okay, du hast in dem und dem Jahr so viele Punkte gesammelt und am Ende kommt der Rentenbetrag zustande.
Genau, aber das ist, was ich damit sage. Und jetzt könnte man das ja alles abschaffen und sagen, Rente ist keine Versicherung mehr, sondern ähnlich wie die Grundsicherung oder so, dass man eben sagt, du hast halt das Recht aufgrund deiner Einkommenssituation oder wie viel, dass du so eine Art Steuer bezahlst, die aber jeder bezahlt.
Mhm.
Und der Staat legt einfach eine bestimmte Rentenhöhe fest und die bezahlt er einfach. Die ist im Haushalt drin. Und damit kann man ja auch viel leichter, damit, und Es würde einfach jeder, der Steuern zahlt, würde darauf einzahlen.
Ja.
Du müsstest an einer bestimmten Stelle, ich weiß nicht, ob man es über die Mehrwertsteuer regelt oder über die Einkommenssteuer oder über sonst irgendeine Steuer. Also es würde uns nicht wirklich Geld sparen, glaube ich. Du würdest trotzdem diese 20% irgendwo bezahlen müssen. Aber die würde dann halt irgendwie jeder bezahlen.
Ja, also das kann ich jetzt auch nicht durchrechnen, aber es klingt zumindest vereinfachend, weil das ist ja so, wie es, also die Renten, die deutsche Rentenversicherung ist ja sowas wie die Deutsche Bahn. Also sie gehört dem Staat, sie ist aber irgendwie eigenständig und aber sie muss das machen, was der Staat macht, und sie kriegt eben diese Zuschüsse, damit sie überhaupt funktioniert. Also letztlich ist es die Deutsche Bahn, nur ohne Verspätung, sondern die Rente gibt es dann tatsächlich.
Und dass es immer mehr Züge werden.
Ja, so, das stimmt auch. Also das kann man machen. Was auch ein Problem ist, also bei Beamten zum Beispiel, also die kosten ja den Staat im Alter auch, also nicht nur wegen der Pension so viel, sondern auch wegen der privaten Krankenversicherung. Weil
das ist ja das nächste Ding, was eigentlich dann angegriffen werden
müsste.
Das ist
eigentlich vom Wortsinn her eigentlich absurd, dass Beamte privat versichert sind, sozusagen.
Ich verstehe das sowieso
also,
nicht.
Weil sie, das müssen sie ja sogar, oder also und sie kriegen dann ja die Beihilfe, beziehungsweise der Staat bezahlt sozusagen einen großen Teil der.
Ja, und da hätte der Staat doch gleich, also wenn der Staat schon bezahlt, dann hätte der Staat doch auch sozusagen den Arbeitnehmeranteil für die gesetzliche Krankenkasse bezahlen können.
Ja.
Ich glaube, dass es für die privaten Krankenkassen noch unattraktiv, also die meisten lösen sich ja eh gerade auf, weil es sowieso schon saumäßig unattraktiv ist für die meisten privaten Krankenversicherungen. Und wenn die Beamten da auch noch alle rausrutschen würden, wäre es ja für die meisten privaten Krankenversicherungen total unattraktiv. Und dann müssen sich wahrscheinlich alle gesetzlich versichern lassen.
Ja, also sozusagen, was man ja machen kann, wenn man wirklich sehr reich ist und sagt, ja, ich möchte gern aber die bessere Behandlung oder was auch immer. Es ist ja nicht für alle Dinge nachgewiesen, dass das auch besser ist, also oder dass zumindest die gesetzlichen schlechter versorgt sind. Das hängt auch immer davon ab, wo man wohnt.
Meine Psychotherapeutin hat zu mir mal gesagt, sie hat lieber gesetzlich versichert.
Mhm.
Das ist zwar weniger Geld, also auch nicht viel, also so, es ist weniger Geld, aber der bürokratische Aufwand ist bei den gesetzlichen wesentlich geringer. Sobald du sozusagen einmal, du musst eine ziemliche Hürde nehmen, damit du eine Psychotherapie genehmigt kriegst, weil ja der Staat immer davon, also das ist total lustig, während ich ja zum Beispiel der Meinung bin, dass die meisten Erkrankungen, die Menschen haben, psychische Ursachen haben und das bisschen, was wirklich körperliche Ursachen hat, von den paar Ärzten, die wir haben, wirklich geregelt werden könnte, geht der Staat davon aus, dass alles körperliche Ursachen hat und ich musste jetzt erstmal in einem aufwendigen Verfahren nachweisen, dass ich körperlich gesund bin, damit ich das Recht habe, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.
Mhm.
Ich persönlich denke, eigentlich jeder Mensch sollte mal zum Psychotherapeuten gehen und dann erledigen sich ganz viele Krankheiten von selbst. Zum Beispiel Suchtkrankheiten, Rückenschmerzen, dieser ganze Scheiß, das hat zu 80% psychische Ursachen. Verspannungen, schläfst nicht richtig, so. Ja, ich nehme ja auch, also zum Beispiel Kopfschmerzen haben zu 80% die Ursache, dass du nicht genug trinkst, das hat fast immer was mit Dehydration zu tun.
Mhm.
Wird dir jeder Mediziner bestätigen. Also ich stelle jetzt hier keine Verschwörungstheorien auf. Dann genehmigen. Gesetzliche Krankenversicherung. Homöopathische Mittel.
Ja.
Wo leben wir eigentlich? Wenn Menschen sich Zucker einverleiben wollen, weil sie der Meinung sind, dass es ihnen besser geht. Wieso muss ich das mitbezahlen?
Da geht man einfach zum Aldi und kauft für 1 Euro 1 Kilo Zucker und da kann man ein ganzes Leben lang kleine Kügelchen machen und von einer Tüte Zucker kannst du ein ganzes Leben lang
und
gesund
sein.
Und
wenn du willst, kannst du noch mit dem Erlenmeyer-Kolben oben draufhauen.
Ja, also da kommen wir wieder zum nächsten Problem. Es wird das gemacht, was einem was bringt, was aber die Allgemeinheit belastet. Nämlich zum Beispiel die Krankenkassen sagen sich, also die Techniker-Krankenkasse zum Beispiel, das ist ja eigentlich, die prahlt immer damit, dass sie die Beste sei und so, oder die nach der AOK auch die zweitgrößte. Und die sagt, ja, wir wollen ja die Zahlungskräftigen, wir wollen die Muttis aus vom Lande, so die denen langweilig ist, weil ihr Mann so viel verdient und sie dann so dann diese Kurse machen, diese Homöopathiekurse, und die wollen wir haben. Und die kriegen wir damit, indem wir ihnen das finanzieren. Das kostet uns weniger, als wenn wir, also am Ende stehen wir besser da, als wenn wir die nicht haben, sondern die Konkurrenz hat die. Die Beiträge fehlen dann. Also
das aber, was ja auch wieder für
genau die würden ja nichts, also das ist ja das Tolle, weil genau die Mutti, die an Homöopathie glaubt, wird ja, wenn sie Krebs hat, nicht ins teure Krankenhaus gehen und sich da, also Krebstherapie ist ja unglaublich teuer, Okay, und dann löst sich das Problem aber vielleicht sogar von selber, eben durch, dass der Krebs dann doch gewinnt. Also das ist natürlich jetzt wo wir davon reden, kommt mir dieses Plus noch in Gedanken, dass also die Krankenkasse sowohl gewinnt, weil die Mittel doch billiger sind als echte Mittel und weil die Leute die echten Mittel nicht nutzen.
Naja, gut, das stimmt. So könnte man argumentieren. Das ganze Problem würde sich aber komplett erledigen, wenn man sagt, man schafft den Wettbewerb auf dem Krankenkassenmarkt ab und führt eine gesetzliche Krankenkasse, also von mir aus 16 pro Bundesland, die Außenstelle der AOK. So war es ja ursprünglich auch mal gedacht. Ja. Deswegen heißen ja alle anderen gesetzlichen Krankenkassen im Beinamen Ersatzkasse.
Ach so.
Weil man das ja irgendwann mal liberalisiert hat. Aber eigentlich gab es eine gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Das war die allgemeine Ortskrankenkasse. So ähnlich wie die Deutsche Rentenversicherung. So ähnlich wie die Deutsche Bahn, die ja jetzt auch Konkurrenten hat, die meistens auch nicht besser sind. So. Und das ist halt, weil das... aber jetzt ist wieder linker Stammtisch, es tut mir leid. Aber es geht um die allgemeine Daseinsvorsorge. Und ich finde, da hat Wettbewerb nichts zu suchen.
Ja, und es ist ja tatsächlich, da gebe ich dir recht, es ist ja nicht ein Wettbewerb oder kann gar kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne sein, sondern alle, die da aktiv sind, kriegen ja vom Staat oder müssen zwar rechnen und planen, aber es gibt am Ende ein Minus, weil das System so angespannt ist und das macht der Staat. Sodass man auch sagen könnte, ja, das ist dann eben kein Ding, was der private Sektor tun kann. Wäre mal über eine Verstaatlichung ist natürlich ein böses Wort, aber so im Gedanken könnte man drüber nachdenken.
Ja, aber jetzt machen wir uns mal nichts vor, die AOK ist ja letztendlich auch nur halb privat.
Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Also dieses Halbprivate ist ja vielleicht offenbar bei vielen Dingen gar nicht die bestmögliche Lösung, weil
und damit sind wir jetzt aber wieder beim Thema, was sowohl die Rentenversicherung als auch die Krankenversicherung betrifft. All das wird sich nicht ändern. Warum? Weil wir in einer Demokratie leben. Würden wir in einer Diktatur leben, könnte der Diktator theoretisch sagen, ich mach das jetzt anders.
Ja.
Macht er aber nicht, weil wir nicht in einer Diktatur leben. Wir leben halt in einer verfickten Demokratie.
Ja.
Ja?
Ja,
und also. Das ist halt, apropos Demokratie, apropos Bärbel Baas. Tillmann, du darfst dich gerne nochmal aufregen. Bärbel Baas wird die neue SPD-Co-Vorsitzende an der Seite von Lars Klingbeil. Saskia, es kennt sie keine Sau, hat verzichtet. Und jetzt möchte ich einen schwäbischen Patrioten mal wieder zu Wort bitten, der sich schon vor zwei Podcasts darüber beschwert hat, wie meine Partei mit der Genossin Esken umgeht.
Ja, also. Das ist ja dann so gekommen, wie es eigentlich für wahrscheinlich gehalten wurde. Und Bärbel Baas galt als Anwärterin, weil, also als bessere Anwärterin wäre noch Anke Rehlinger aus dem Saarland gegolten, aber die weiß, vom Beispiel Kurt Beck, dass man so weit weg von Berlin kein Bundesland regieren kann, weil man dann nicht oft genug in Berlin anwesend sein kann. So war das einfach. Genau. Die Berliner Hauptstadtjournalisten haben Kurt Beck hauptsächlich deswegen nicht gemocht, weil der eben nicht so gut...
Nie da war.
Ja, und dann kann man eben zum Beispiel keine Hintergrundgespräche führen und so weiter. Man muss, das ist auch im 21. Jahrhundert so, es ist immer gut, irgendwo zu sein. Deswegen ist ja Markus Söder immer in Berlin. Eigentlich müsste man den Luftraum immer dann sperren, wenn der im Anflug ist. Oh, sorry, wir haben Bombendrohung, also Sie können hier leider nicht rein.
Ein kurzer Witz aus den 70er Jahren, wo Helmut Kohl, da war er noch nicht Bundeskanzler, sondern nur CDU-Parteivorsitzender, wo Helmut Kohl so aus dem Fenster guckt und sagte, ist das nicht ein herrliches Wetter? Grau, Regen, Nebel. Und sagt dann, ne, wieso? Es regnet doch. Ja, so ein schönes Wetter. Kann Franz Josef nicht in Bonn landen.
Ja, so ähnlich. Und also die wären noch sozusagen profilierter gewesen. Ich meine, es ist ja wirklich auch eine Ausnahme, dass eine ehemalige Bundestagspräsidentin wieder in die Parteipolitik zurückgeht. Das ist ja selten.
So gut wie noch nie passiert, ne?
Ich glaube auch nicht, ne.
Also es gab einen ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten, der sehr viel Parteipolitik gemacht hat.
Da hat man ja schon mal darüber geredet, dass manchmal jemand sozusagen stellvertretender Parteichef war als im Bundestagspräsidium. Ich glaube sogar auch Thierse war stellvertretender SPD-Vorsitzender.
Und Thierse war ja Bundestagspräsident und wurde dann nochmal Bundestagsvizepräsident, was ja auch respektabel ist. Ja, stell dir mal vor, es gäbe irgendwo eine Ministerpräsidentin oder so, die dann auf einmal Vizeministerpräsidentin wird. Sowas wäre ja unvorstellbar, das würde ja keiner machen.
Ja? Genau, nur im verrückten Berlin. Genau, und
so, aber, da geht sowas.
Aber die, genau, also dass man dann wieder Parteichefin wird, eine von zwei. Und ich finde, natürlich müsste man sagen, ja, jetzt müssen wir den Klingbeil noch loswerden an der Parteispitze, aber das wird nicht passieren. Und jetzt hat er ja noch diesen ganz jungen Generalsekretär, der aussieht wie Eric Trump, der Sohn von... Ja, dieser etwas zu helle blonde Bart, das ist total unattraktiv, aber ich weiß es nicht.
Gut, aber ich hab mich ja auch schon mal über das Aussehen von Politikerinnen geäußert und du wurde von dir auch gleich abgestraft, dass das hier nichts zu suchen hat. Also ist mir doch scheißegal, wie der Typ aussieht.
Ich über Bärte lästere ich immer gern, weil die sucht man sich ja selbst aus, beziehungsweise seit Markus Söder. Ich finde, weißt du, Adorno hat mal gesagt, nach Auschwitz kann man keine Gedichte mehr schreiben und ich finde, nach Markus Söder darf man keine Bärte mehr tragen.
Sagte jemand im Bartwuchs eines 12-Jährigen. Aber egal.
So,
ich habe volle Gesichtsbehaarung. Ich muss mich ja quasi täglich rasieren und sehe trotzdem so aus, als hätte ich mich 3 Wochen nicht rasiert.
Genau, 5 Minuten vor dem Podcast sahst du noch anders aus und jetzt...
Das ist richtig, das ist richtig. Das hat gemacht Bäm bei mir, weil ich über so viel Testosteron verfüge.
Okay, also Bärbel Baas, aber ich glaube, es ist jetzt für Saskia Esken, die hat ja auch dann betont, erstens, dass es nicht so war, dass Bärbel Baas sie weggedrängt hätte, sondern es war der Klingbeil.
Natürlich, das war Lars Klingbeil.
Im Verbund offensichtlich mit Rehlinger und Schwesig, die auch gesagt haben, die soll es nicht mehr sein. Aber Bärbel Baas hat dann erst sich gemeldet, als Esken verzichtet hat. Insofern, glaube ich, ist zwischen den beiden nach wie vor alles in Ordnung. Und die Esken sagt, ja, im Bundeskabinett sind ja mehrere jüngere Frauen vertreten, für die ich quasi Platz gemacht habe. Sie legt sich das so zurecht, aber es ist trotzdem natürlich, die wird jetzt im Bildungsausschuss, hat sie gesagt, da freue ich mich drauf. Das ist ja eigentlich schon immer ihr Thema gewesen, Bildung. Was man als Parteivorsitzende ja auf Bundesebene so gut wie nie berührt, weil es so unwichtig ist. Aber jetzt macht sie das, glaube ich, wirklich gern.
Naja, du musst mir aber auch dazu sagen, das ist natürlich als Bundespolitiker auch eine sehr undankbare Aufgabe.
Ja, wobei inzwischen ja die... also das Bildungsministerium ist ja sozusagen mehr oder weniger abgeschafft worden, beziehungsweise das, was Dorobert jetzt hat, Dorobert aus Franken, das ist jetzt dieser, also das ist nur der Forschungs- und Wissenschafts- und Raumfahrtteil und der Bildungsteil gehört jetzt zum Familienministerium, zum Gedönsministerium, also das heißt Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend in dieser Reihenfolge. Und das Einzige, was aus meiner Sicht immer noch da nicht reinpasst, und zwar noch nie reinpasste, ist Frauen. Frauen, das müsste
genau.
dieser Themenbereich, da geht's bei allen anderen Sachen, geht's ja um Leute, denen man was gibt, weil sie allein, also eine Bildung, du kannst nicht sagen, so 5-Jähriger oder 6-Jähriger, hier hast du eine Schule, mach mal was, so, den muss man versorgen, dann die Senioren muss man versorgen, die Jugend und die Familien. Und die Frauen, da wird dann so getan, also, denen müssen wir auch noch was geben. Nee, Frauen sollen einfach in Arbeit kommen, die sollen in Arbeit sein oder bleiben, die sollen aufsteigen, die sollen was auch immer. Also man müsste das Frauenressort ins Arbeitsministerium bringen. Dann wäre es korrekt sortiert. Müsste das Frauenressort,
also naja, da geht es wahrscheinlich um Gleichberechtigung, die wir ja faktisch immer noch nicht haben.
Ja, aber das ist doch in der, also es geht ja, ich finde, es geht ja bei Frauen einfach um keine Minderheit, anders genau, als bei also den anderen, die man beschützen muss
oder
denen man was geben muss.
Ich gebe dir grundsätzlich recht, aber andererseits haben wir natürlich, ich habe immer gesagt, wir brauchen irgendwann, also Feminismus ist eine der wissenschaftlichen Teilgebiete, deren erstes Ziel es ist, sich selbst abzuschaffen.
Ja.
Weil wir brauchen ja, wenn die Frau irgendwann gleichberechtigt, brauchen wir ja keinen Feminismus mehr.
Also,
stell dir mal vor, es würde eine Bewegung namens Maskulinismus geben. Gut, sowas gibt's, nennt sich AfD, aber du verstehst, was ich meine.
Ja.
Und es geht ja immer noch darum, es geht um die Überherrschaft. Kennst du das Lied, wenn alle Männer Mädchen wären von den Ärzten?
Du wirst es mir gleich sagen?
Nur da geht es halt darum, wenn alle Männer Mädchen wären, gäbe es keine Kriege mehr und es hat ja was für sich, also zumindest gedanklich so, wie die Frau im Moment gesehen wird und ich habe ja vorhin auch von übersteigerten Egos gesprochen, das ist ja auch was sehr Männliches, so ein übersteigertes Ego. Es gibt auch Frauen, die übersteigertes Ego haben, um Gottes Willen, das will ich gar nicht, aber es ist ja meistens was sehr Männliches. Pointe von dem, Schlusspointe ist natürlich von dem Lied logischerweise und ich meine alle Männer außer mir.
Ja.
So. Egal, anderes Thema. Um zum Thema zurückzukommen, ich gebe dir völlig recht, das ist bei Familie, Jugend und so weiter angesiedelt, wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten, weil das ja ein völlig anderes Frauenbild impliziert. Ich persönlich habe ja in dem Sinne kein Frauenbild. Mhm.
Ja, also, das war halt aus den 80er Jahren. Also das Familienministerium gab es seit den 50ern. Der erste Familienminister war Franz Josef Würmeling. Und der hat dann einen sogenannten Würmeling-Pass herausgegeben. Das heißt, kinderreiche Familien kriegten quasi für das x-te Kind die Bahncard 100. Also quasi Bahnfahren war ab so und so vielen Kindern, ich weiß nicht mehr wie viele, aber die durften dann einfach so einsteigen.
Wir reden von den 50er Jahren?
Ja.
Also ich vermute ab dem 16.
So, und den gab es eben sehr lang. Vielleicht gibt es den sogar immer noch, das weiß ich nicht. Also vielleicht kann man den irgendwo beantragen, aber es wäre, ja, also jedenfalls dieses Familienministerium gab es schon immer und wurde dann, übrigens die erste Frau im Kabinett war ja Elisabeth Schwarzhaupt und die wurde Gesundheitsministerin, die wurde gar nicht Familienministerin. Und ich glaube, die erste Familienministerin war dann, da muss ich jetzt selber mal nachschauen, aber das war dann, glaube ich, Rita Süssmuth in den 80er Jahren. Und die kriegte dieses Frauenressort dann plötzlich obendrauf, weil man sagte, jetzt gibt es auch Frauen.
Jetzt?
Ja.
Ja, okay. Zwei alte, weiße, dicke Männer reden über Feminismus in einem Podcast. Ich glaube, noch mehr Mansplaining ist gar nicht möglich. Darum sollte man das Thema jetzt vielleicht mal lassen. Es gibt ein bisschen was Spannendes jetzt gar nicht in Deutschland. Ihr merkt, Deutschland ist total
langweilig.
Sorry,
also ich habe kleine Korrektur. Also die erste, aber auch da Zusammenlegung mit Gesundheit. Also das Ministerium hieß bei Willy Brandt hieß das Ministerium Jugend, Familie und Gesundheit. Und das wurde von Käthe Strobel geleitet. Also das war genau. Die erste Familienministerin.
Ja. Okay. So, gucken wir mal ganz kurz ins Ausland. Also es stehen ja gerade in Europa, keine Angst, Amerika ist, also wenn Trump irgendwann Selbstmord begeht, ja, dann werden wir vielleicht nochmal über Trump, aber ich habe keinen Bock mehr, es bringt auch nichts, darüber zu diskutieren. Gucken wir mal lieber ins etwas nähere europäische Umland, ja. Glaubst du, ganz kurz, bloß mal Exkurs, glaubst du, dass Putin irgendwann in Istanbul auftaucht? Nein.
Na, zum jetzigen Stand heißt es nein.
Genau.
Und also wahrscheinlich ist das wieder so eine Finte, um Zeit zu gewinnen und dann kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder die Schlagzeile, Donald Trump ist enttäuscht von Putin. Also ja. Dann ruft er in irgendeiner Fernsehsendung an und sagt, wie enttäuscht er ist von ihm und wie schlimm, dass er das nicht gedacht hätte und so weiter. Also, ist eigentlich Quatsch. Es ist halt schade, weil das jetzt zum ersten Mal ja die Möglichkeit tatsächlich gewesen wäre, dass zwei Staatschefs oder vielleicht auch drei, wenn Trump dabei ist, dann tatsächlich sich reden. Aber Putin sagt, der ist mir nicht ebenbürtig, der Selenskyj. Wer ist das überhaupt? Ja, genau. Der gehört ja zu einem Land, das eigentlich zu meinem Land gehört.
Was hat das den Papst interessiert, wer Luther war?
So.
Genau. Ja. Also darum, Russland und Trump, nee. Gucken wir mal in die interessanten Länder, gucken wir zum Beispiel nach Polen. Ja, was steht in Polen an?
In Polen ist jetzt am Sonntag die Präsidentschaftswahl und zwar der erste Wahlgang und der zweite dann zwei Wochen später.
Es sei denn, irgendjemand schafft im ersten Wahlgang gleich die 50%?
Ja, das ist aber, war bisher noch nie so und es sieht auch jetzt nicht so aus. Also es gibt natürlich in Polen, genau. seit ungefähr 20 Jahren gibt es ja in Polen so eine Art zwei große Parteien oder Parteiengruppen. Das ist nicht zwingend immer nur eine Partei, sondern die haben dann noch so Satellitenanhängsel. Das sind einerseits die Konservativen, also die Bürgerplattform, Plattforma Obywatelska, die jetzt regiert unter Tusk. Und dann gibt es die PiS-Partei, das ist die größte Einzelpartei in Polen, weil die eben fast keine kleineren Parteien bei sich haben. Das sind die
Recht und Gerechtigkeit. Ja. Um das zu vergleichen, das ist im Prinzip so ein bisschen die polnische AfD, die PiS-Partei. So von den Ansichten und vom
genau, nur
dass diktatorischen die, Machtanspruch her.
Das schon, also alles, außer dass sie eben nicht geschmiert werden aus Russland oder China.
Also die Kaczynski sind auch nicht besonders russlandfreundlich, ne?
Nee, glaub, nee, keiner in Polen. Überhaupt nicht. Das ist keiner. Vielleicht irgendwelche Kleinstparteien, aber das ist im Grunde, das ist da Konsens.
Und Tusk ist im Prinzip sowas wie der polnische Friedrich Merz.
Ja.
Genau. Bisschen sympathischer.
Ja, und aber auch ähnlich alt und ähnlich lang schon in der Politik. Also der hat es irgendwie hat es immer überstanden. Der war ja auch mal hat einen Ausflug gemacht nach Brüssel 5 Jahre lang. Ja, genau. Und also gerade rechtzeitig, er hat sich ja selber nominiert, quasi als, also 2014, Dann wurde ein Ratspräsident gesucht und er sagte, ja, also ich hätte Zeit. Und dann haben die anderen Staatschefs gesagt, ja,
der
du.
War der nicht auch gerade
so? Und ein Jahr später wurde dann seine Nachfolgerin in Polen abgewählt. Also er hatte rechtzeitig den Absprung geschafft und dann 2023 wieder die Regierung abgelöst.
Aber war der nicht sowieso gerade turnusmäßig Ratspräsident? War das nicht irgendwie so, dass das ziemlich
übergangslos war? Das war er tatsächlich vor... Also er ist, glaube ich, der einzige, der Ratspräsident also quasi schon in der Funktion seines Amts, Regierungschefsamtes war und zwar vor der Reform. Also Ratspräsidenten gibt es ja erst seit 2009, fünfjährig und davor war immer der Regierungschef des Ratsvorsitzlandes
Ratspräsident. So wie der Bundesrat halt.
Genau. Und das gibt es immer noch, den Ratsvorsitz. Das heißt, in dem Ratsvorsitzland finden auch dann oft die Fachministerkonferenzen statt. Die einzigen zwei, die nicht Ratsvorsitzende sind, das wird in den Medien immer falsch dargestellt, sind der Ministerpräsident, weil es da gibt es ja diesen ständigen Ratsvorsitzenden, und der Außenminister, weil da gibt es die Außenbeauftragte der EU, die ist Teil der Kommission, sie ist Kommissarin und gleichzeitig Vorsitzende des Außenministerrates. Also die beiden leiten das. Meistens in Brüssel oder Luxemburg sind dann die Treffen. Also die Außenministertreffen sind ja öfter und meistens montags und so. Und der EU-Gipfel ist meistens so 4-5 Mal im Jahr in Brüssel meistens. Und die anderen werden von den Fachministern geleitet. Das nur nebenbei. Also, und Tusk war vor 2009 tatsächlich auch schon mal Regierungschef gewesen und Ratspräsident.
Genau. So, wie sieht's denn aus? Also, reden wir jetzt bloß mal von diesen beiden großen Parteien. Ich glaube, alle anderen Kandidaten könnten unter ferner Liefen verbucht werden, ne?
Ja, es gibt man weiß es nicht. Wahrscheinlich reden wir am Ende, das ist durchgehend durch die ganzen Umfragen so gewesen, dass die zwei Parteien PO und PiS vorne lagen, also PO weiter vorne bei jetzt im Durchschnitt bei den letzten Umfragen bei 33% ungefähr und die PiS bei 26%. Also
okay, wie heißen dann die handelnden Personen um
die handelnden Personen?
Ist ja eine Personenwahl.
Ist der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, ja, das fragen wir hinterher ab, der ist also von der Bürgerplattform und der war auch schon bei der letzten Präsidentschaftswahl Kandidat.
Ist aber gegen Herrn Duda, oder wie heißt er, Duda?
Ja, knapp, mit 49% in der Stichwahl gescheitert, also wirklich, wirklich knapp. Das war damals diese beginnende Corona-Zeit vor 5 Jahren, wo dann auch gerungen wurde, machen wir jetzt Briefwahl oder machen wir nicht, und das war alles ziemlich... also dieses 1% war schon, musste man schon irgendwie durch solche Tricks noch rausholen auf der PiS-Seite. Der ist eben seit 2018 Bürgermeister von Warschau und proeuropäisch und alles. Das ganze Programm, also eigentlich wünscht man sich den.
So. Und der andere?
Der andere ist Karol Nawrocki.
Von der PiS.
Genau, von der PiS. Das ist so aus dem Türstehermilieu. Und auch mit Neonazis Kontakt,
lauter also durch Fotos. Und durch seriös.
Durch und durch seriös, genau, so ein bisschen Pete Hegseth in seriös,
das kann man sagen. Sehr schön.
So.
Duda hat seine 2 Amtszeiten voll oder hat er keinen Bock mehr? Oder?
Genau, also es gibt die 2 Amtszeitenregeln seit 2015. Das war ja eigentlich der Vorbote dieser PiS-Regierung. Also Mitte 2015 gab es diese Wahl, wo er relativ überraschend gewann und ein paar Monate später war dann die Wahl, wo auch Kaczynski dann die Parlamentswahl gewann. Also das war so ein bisschen der Türöffner für Kaczynski.
Wobei jetzt Duda ja kein Kaczynski ist. Also er ist jetzt auch nicht sympathisch im eigentlichen Sinne, aber...
Nee, das nicht. Aber er ist schon, hat schon immer deutlich gemacht, auf welcher Seite er steht, dass er eben kein neutraler Präsident ist. Unter anderem, da haben wir auch ausführlich darüber gesprochen, Ende 2023 in der Ernennungskrise von Tusk. Also Duda hat ja erstmal den Abgewählten, das war damals, Morawiecki, nochmal ernannt und der fiel dann im Parlament durch und erst dann, also gemäß diesen Verfassungsregeln, also er hat das noch ein bisschen rausgezögert, dass Tusk erst am 13. Dezember 2023 ernannt werden konnte und das ist der Jahrestag des Kriegsrechts im Jahr 81. Also zu sagen, jetzt heißt es, oh, die Kommunisten und die Bösen gewinnen jetzt wieder. Und das hat Duda extra auf diesen Termin gelegt, um Tusk zu demütigen. Also der ist schon auch übel gewesen und es ist jetzt zu hoffen, dass er keinen Nachfolger aus seiner eigenen Partei bekommt. Und natürlich also hier... da gab's, also ich lese mal aus der FAZ zwei Anekdoten vor, die wirklich auch schön sind, die ihn so ein bisschen charakterisieren. Also ich lese einfach mal den Absatz vor. Ja, Nawrocki, der sich selbst gern als harter Junge inszeniert und in T-Shirts mit dem an seinem Nachnamen sowie an den Boxerfilm mit Sylvester Stallone angelehnten Slogan Now Rocky, also Nawrocki,
ja, ja,
auftritt, versuchte sich zu erklären, mit dem Neonazi sei er bei einem Vortrag als IPN-Direktor im Gefängnis in Kontakt gekommen. Doch schön. In der Haftanstalt konnte sich niemand an einen solchen Vortrag erinnern. In der PiS-Zentrale hatte man Kaczynski mit Blick auf Nawrockis Vergangenheit gewarnt, aber es kam noch schlimmer. Vor 8 Jahren hatte Nawrocki unter einem Pseudonym die Biografie einer Danziger Unterweltgröße geschrieben. In einer Fernsehsendung präsentierte er das Werk verkleidet mit dem Aliasnamen sowie verstellter Stimme und lobte den, in Anführungsstrichen, Historiker Nawrocki, also sich selbst, der ihn zu der Arbeit inspiriert habe und überhaupt der Erste gewesen sei, der sich mit dem organisierten Verbrechen in Polen befasst habe. Unter seinem Klarnamen wiederum bewarb er dann auch noch das Buch und erklärte stolz, den Autor zu kennen.
Schön.
Das ist ein bisschen so wie in den Phantomias-Comics mit Donald, wo immer Donald so, ja, ich bin der beste Freund von Phantomias.
Genau.
Und
Peter Parker und Spider-Man auch und Bruce Wayne gibt ja auch vor, Batman zu kennen.
Genau, also eigentlich wird hier...
Also es ist ein Superheld.
Er ist ein Superheld. Und dann gab es noch, also er ist nicht nur Superheld, sondern auch sehr, sehr wohltätig. Da gibt es die weitere Geschichte. Also wurde jetzt abermals von seiner Vergangenheit eingeholt, so enthüllte das Portal Onet, dass Nawrocki im Gegenzug für das Versprechen lebenslanger Unterstützung die Wohnung eines pflegebedürftigen Senioren übernommen hatte.
Schön.
So, du darfst natürlich raten, wie die Geschichte weitergeht. Dessen Vormund, also von diesem Senioren, dessen Vormund erklärte, dass Nawrocki sich nie um den Mann gekümmert habe. In höchster Erklärungsnot kündigte der Kandidat nun an, die Wohnung für wohltätige Zwecke zu spenden. Also... kann man immerhin ja noch von der Steuer schön absetzen.
Gut, so.
Also das blüht uns oder den Freunden aus Polen, das blüht denen.
Den Polen hauptsächlich ja, erstmal.
Also wie gesagt, der Abstand im ersten Wahlgang in den Umfragen liegt bei 6, 7, 8 Prozentpunkten. Das heißt natürlich gar nichts, weil es gibt der drittstärkste, der liegt bei ungefähr... ja doch auch inzwischen bei 12-13% von der sogenannten Konföderatia, also das sind die Rechtsaußen, die sind auch noch zugleich antisemitisch und teilweise monarchistisch. Bei Wikipedia steht paläokonservativ, das finde ich ein wunderschönes Wort.
Sehr schön.
Und der ist eben der dritte im Bunde. Es ist natürlich,
die würden sich ja dann wahrscheinlich eher auf die Seite
Also im März war er sogar noch mal in einigen Umfragen vor dem Nawrocki, aber das hat sich jetzt wieder gelegt. Aber also das sind schon mal 12 weitere Prozentpunkte zu den, sagen wir mal, 26 jetzt im Durchschnitt, die rechts außen kriegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, dann gibt es noch kleinere Parteien. Der vierte ist Szymon Hołownia, der Parlamentspräsident, der von einer eher liberalen Partei kommt. Und beziehungsweise so zentristische Partei der hat aber auch null Chancen und der würde wahrscheinlich eher, aber das ist in Polen tatsächlich nicht alles immer so ausgemacht, wer wen empfiehlt, weil es dann auch Feindschaften gibt, die früher herliegen. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt tippen sollte für den zweiten Wahlgang.
Okay, der erste Wahlgang ist jetzt am Sonntag, das heißt, wir machen am Montag logischerweise keine Sonderfolge, auch wenn noch ein paar andere Wahlen sind, die können wir ja vielleicht bloß mal kurz anreißen.
Genau, also in Rumänien geht das Wahlchaos, was ähnlich wie in Deutschland im November begann, endlich zu Ende, nämlich, also zur Erinnerung, in Rumänien gab es ja den ersten Wahlgang im November, und der wurde gewonnen von einem Rechtsextremen, und nachweislich bezahlt wurde die Kampagne auch aus Russland. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, also der heißt Kalin Georgescu, und dann wurde vom Verfassungsgericht gesagt, die zweite Runde canceln wir, weil das nicht... Und den schmeißen wir raus, der sitzt inzwischen in Haft. Und natürlich wurde bei dem seiner Verhaftung auch im Auto eines Leibwächters auch Bargeld in Millionenhöhe gefunden. Also das ist ja alles auch immer Teil der Geschichte und so. Deswegen, Teil der Performance, kann man sagen. Das wird jetzt wiederholt. Die Rechtsextremen haben natürlich jemand anders aufgestellt. Und die Umfragen sind übel. Der erste Wahlgang wurde auch von ihm haushoch gewonnen, 41%. Und der nächste, der jetzt also sozusagen Platz 2 hat, ist auch nur mit ganz knapp vor dem dritten gelandet, also mit 21, und der andere hatte 20,1. Nico Jordan, der ist ein, das ist auch einer, den man sich eigentlich wünschen würde. Ebenfalls Bürgermeister der Hauptstadt. Also das ist die Parallele zu Polen. Bukarest in dem Fall. Spannend. Und anscheinend ist ja wirklich ein Problem, diese russische Einflussnahme, auch übers Internet, sodass da, dass man da auch das Beste hoffen muss.
Ja.
Und in Portugal gibt es dann noch die Parlamentswahl, die auch vorgezogen ist wegen eines Misstrauensvotums. Also das ist so ein bisschen wie in Deutschland, nur dass in Portugal jetzt in den letzten Jahren sehr viel öfter neu gewählt wurde. Und der Ministerpräsident von Portugal trägt interessanterweise den Namen eines anderen europäischen Landes. Jetzt darfst du, jetzt hast du die Chance von 1 zu 55. Also Hollande heißt er nicht, so hieß mal jemand anders ganz woanders.
Andorra.
Montenegro.
Oh, na gut, auch schön. Nein, also das heißt, wir machen am Montag keine Sonderfolge. Mal sehen, wie die Wahl in Polen ausgeht. Machen wir vielleicht in 2 Wochen montags eine Sonderfolge. Über alle anderen Ausgänge sprechen wir dann nächsten Donnerstag. Denn nächsten Donnerstag gibt es unsere nächste reguläre Folge. Es sei denn, es passiert wieder irgendein Kram. Scheint aber nicht so zu sein. Wenn ihr uns bis dahin schreiben wollt, tut das sehr gerne. Bis jetzt habe ich kein Feedback bekommen. Aber wenn ihr das wollt, schreibt an luke@hengstmanns.de eine schöne E-Mail oder kommentiert unter dieser Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Ansonsten hoffe ich sehr, dass wir uns nächste Woche
Ich habe noch eine kleine Anekdote, beziehungsweise eine sehr kleine gern, schöne Sache. Die Linkspartei hat ja ihren Parteitag gehabt und hat jetzt beschlossen, dass Abgeordnete dieser Partei nur noch 12 Jahre im Bundestag sitzen dürfen. Gregor Gysi gefällt das nicht.
Wollte ich gerade sagen, das ist das Gregor Gysi-Gesetz.
Ja,
ne?
mit dem Argument, wir wollen ja was Gutes für die Menschen tun und wir wollen keine Karriere machen. So, jetzt kann man natürlich jedem einzelnen publiken Mitglied der Linkspartei auch empfehlen, bitte, wenn ihr irgendwo arbeitet, nach 12 Jahren müsst ihr da kündigen, weil ihr wollt ja kein Geld verdienen. Ja, ihr seid ja, Geld verdienen ist ja was ganz, ganz Böses. Genau. Und dann müsst ihr halt arbeitslos sein. Und umgekehrt, wer arbeitslos ist, muss nach 12 Jahren, wer langzeitarbeitslos ist, muss nach 12 Jahren natürlich auch eine Stelle antreten. Also da wird's, wenn man das ernst nehmen würde, diesen Beschluss, müsste man innerhalb der Linkspartei eine ganze Menge von Lebensentwürfen zerstören. Deswegen fällt das eher in die Kategorie Quatsch. So, vielen Dank, Sebastian. Dann hören wir uns nächste Woche
Und bis dann. Tschüss, Stefan.